Schön, dass du da bist, hier im Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute gibt es ein Interview, über das ich mich riesig freue, es mit dir zu teilen. Und zwar geht es um das Thema Zeitmanagement, aber nicht im klassischen Sinne, sondern wie man als kreativer Chaot seine Zeit ein bisschen besser managen kann und wie man vor allen Dingen mit ein bisschen mehr Leichtigkeit und Entspannung alles unter einen Hut bekommt. Und ich habe Cordula Nussbaum im Interview, die über 14 Bücher geschrieben hat, die Coach ist, Trainerin ist und die sich auf dieses Thema Zeitmanagement für kreative Chaoten spezialisiert hat. Und ich freue mich unglaublich, dieses Interview jetzt mit dir zu teilen und ist auf jeden Fall genau das Richtige für dich, wenn du sagst, du möchtest gerne ein bisschen entspannter mit deiner Zeit werden, du möchtest entspannter mit dir werden und du sagst, du möchtest eben wirklich erfolgreich sein mit dem, was du machst, aber dabei nicht auf dem Zahnfleisch gehen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, heute einen ganz, ganz besonderen Menschen im Interview zu haben. Und zwar ist das Cordula Nussbaum. Und ich muss sagen, das Interview ist nicht ganz selbstlos von mir organisiert, weil Cordula ist Expertin für Zeitmanagement. Und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist, Cordula. Danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, Laura. Freue mich auch.
Hallo. Hi. Ich starte direkt los. Wofür bist du im Moment besonders dankbar in deinem Leben?
Für Gesundheit. Gesund zu sein, selber gesund zu sein. Ein paar Zipperlein habe ich, kämpfe gerade mit einer recht hartnäckigen, sehnenscheidenden Entzündung im rechten Fuß, aber alles in allem bin ich gesund, meine Familie ist gesund und ich habe in den letzten Monaten gemerkt, wo es eben nicht so war, wo ein ganz wertvoller Teil meiner Familie sehr, sehr krank war, wie wertvoll Gesundheit ist und wie dankbar wir jeden Tag sein dürfen, auch wenn wir gestresst sind, auch wenn wir viel um die Ohren haben, aber einfach das mal auch in einen anderen Kontext zu setzen und zu sagen, hey, du bist gesund, uns geht's doch im Prinzip echt super gut.
Ja, ja, schön. Danke fürs Teilen. Ja, absolut. Ja. Du bist 14-fache Buchautorin. Wie auch immer du das gemacht hast, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Du bist Bestseller-Autorin mit über 1 Million verkauften Büchern. Du bist renommierter Coach, du bist Trainerin, du bist Speakerin. Kannst du uns einmal ganz kurz mit auf deine Reise nehmen? Wie hast du das alles geschafft? Woher kommst du? Von welchem Planeten?
Also Planet Erde, definitiv. Wie habe ich das geschafft? Hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, was ist dein Ziel, was ist deine Vision, hätte ich zu dir gesagt, Mensch Laura, keine Ahnung. Ich war damals Wirtschaftsjournalistin, hat mir super gut Spaß gemacht, war genau mein Ding, jeden Tag mit neuen Leuten zu tun zu haben, neue Geschichten recherchieren und schreiben zu können. Und da war bloß so ein kleines nagendes Gefühl, ich finde das alles spannend, über die anderen zu schreiben, was die alles großartig machen, aber ich hätte so gern auch mal was Eigenes, also irgendwie so ein Produkt, Dienstleistung, irgendwie so mein eigenes Baby. Das war so ein kleiner Impuls in mir, den ich aber gar nicht großartig weiterverfolgt habe. Und ganz kurz, wie bin ich auch in diese Coaching-Trainer-Geschichte dann reingekommen? Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch, so alt jetzt nicht, aber ein bisschen älter. Wir hatten 2000 hier die große Medienkrise in Deutschland und ich war damals noch als freie Journalistin tätig, freie Wirtschaftsjournalistin und mir ging es nach wie vor gut, aber viele Journalistenkollegen ist Geschäft total eingebrochen. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, was machen denn die erfolgreichen freien Journalisten, die ich ja genauso gut noch kannte, anders als die, wo das Geschäft nicht mehr so gut läuft? Und bin dann hingegangen, habe auch mit meinem Wirtschafts-Background, Marketing-Background mal versucht rauszukristallisieren, wann bist du erfolgreich in dem, was du machst und wann funktioniert es nicht. Dann habe ich auch noch 70 Redaktionen abtelefoniert. Was wünscht ihr euch von freien Journalisten? Was sollen die tun? Was sollen die nicht tun? Und ich habe wirklich so eine Art Handwerkszeug rauskristallisiert, wo klar war, wenn du als freier Journalist, als Freelancer so im Markt unterwegs bist, dann kannst du gar nicht anders als erfolgreich sein.
Geil.
So, wusste ich. Wusste ich das, habe mich erstmal tierisch gefreut und dann bin ich Zufall, Schicksal, kannst du nennen, wie du willst, dem Geschäftsführer, damaligen Geschäftsführer vom Bayerischen Journalistenverband über den Weg gelaufen und habe gesagt, Mensch, ich weiß was ganz was Spannendes, ich weiß, wie sich freie Journalisten das Leben leichter machen können. Und dann sagt er zu mir, Frau Nussbaum, das ist ja super toll, dann halten Sie bei unserem nächsten Kongress doch gleich mal einen Vortrag dazu. Und ich so, noch nie in meinem Leben einen Vortrag gehalten, noch nie in meinem Leben ein Seminar gehalten, aber alles, was neu ist, ist spannend. Also habe ich mich halt da reingestürzt, habe einen Workshop erarbeitet, wo ich mir gedacht habe, so könnte der mir persönlich auch Spaß machen und habe losgelegt. Und das ist, glaube ich, also allein wie es losgegangen ist, auch schon eine ganz konkrete Antwort auf deine Frage, wie habe ich das geschafft? Ich habe nie geplant, wo ich hin will, aber es ist so typisch kreativ chaotisch, dass da draußen ist eine Blumenwiese voller Möglichkeiten, ein Meer der Möglichkeiten und immer getrieben von der Leidenschaft, vom Spaß. Natürlich mit dem Blick nach außen, was braucht die Welt, aber eben meistens angetrieben auch durch das Thema, was brauche ich? Und einfach mit viel Leidenschaft reingegangen in das Thema und immer geteilt, verschenkt, was ich wusste, was ich kannte. E-Books rausgehauen in der letzten Zeit, auch einfach dieses Teilen. Und irgendwann mal kam dann auch der wirtschaftliche Erfolg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für uns alle klarzumachen, gerade wenn ich sehr kreativ chaotisch tick, löst dich von dem, dass du deinen Erfolg planen musst. Schau, wofür brennst du und tu es einfach.
So schön. Ich glaube, das ist so eine wichtige Quintessenz wahrscheinlich von allem, einfach was du machst. Ne? Dieses gar nicht so sehr schauen, was machen die anderen oder was ist so dieser einzige Weg zum Erfolg, sondern so nach und nach rauszufinden, was ist eigentlich mein ganz individueller, authentischer Weg zum Erfolg, ne? Wo es mir auch gut geht dabei. Das fand ich gerade irgendwie ganz, ganz wichtig. Ja. Und was ich gerade auch so schön fand von der Geschichte, die du erzählt hast, war, du hast halt immer gefragt. Also du bist halt hingegangen, ne? Und hast dann ganz viele Leute gefragt, was macht denn Erfolg für euch eigentlich aus? Und davor eben auch nicht so diese Scheu zu haben, glaube ich, jemand anderen zu fragen, was denn letztlich der Schlüssel ist zu deren Erfolg zum Beispiel oder was sich Menschen wünschen, wo du in den ganzen Redaktionen angerufen hast, ne?
Ja, genau. Wobei es für mich natürlich leicht gefallen ist, sage ich jetzt mal aus meiner Warte, weil ich sozusagen, in dieser Rolle als Journalistin angekommen bin, wobei die super lieb waren, weil keiner hat gefragt, was machen sie damit, wozu brauchen sie das? Ja, ich hatte keinen Auftrag im eigentlichen Sinne und da hast du völlig recht, wirklich, wir brauchen viel mehr Mut, in die Welt rauszugehen und uns auszutauschen, miteinander zu kommunizieren. So häufig wurschtelt jeder vor sich selber rum und denkt, ich muss mir alles selber erarbeiten. Hatte ich früher auch. Ja, ich muss es selber schaffen. Ja, wenn ich es nicht selber gemacht habe, ist es nicht wert. Und das habe ich auch in den letzten Jahren zunehmend gemerkt, wo ich mich selber mehr vernetzt habe, auch mit Kollegen, früher die Journalistenkollegen, jetzt mehr die Speaker-Trainer-Kollegen. Hey, wenn wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen, wir können so gigantisch gemeinsam wachsen und uns endlich mal zu lösen von diesem Gedanken, das ist ein Mitbewerber, das ist ein Konkurrent. Nein, es gibt keine Konkurrenz da draußen. Es gibt einen riesen Kuchen und gemeinsam können wir diesen Kuchen echt größer machen und gemeinsam uns da schön eine tolle Zeit machen.
Ja, absolut. Und bei dir ist es ja so, du hast dich ja dann jetzt im Laufe der Zeit, es gab ja dann schon so ein bisschen so ein Shift letztlich von vom Journalismus hin. Heute ist ja eigentlich dein großes Überthema wirklich so dieses kreativ-chaotische Zeitmanagement. Wie kann ich mich eigentlich managen, wenn ich nicht so dieser ganz normale, wahrscheinlich so 9-to-5, ich gehe ins Büro und komme abends wieder nach Hause, oder vielleicht sogar im 9-to-5, aber wenn man auch da kreativ chaotisch ist, braucht man da ja wahrscheinlich auch ein bisschen so ein anderes Zeitmanagement. Wie bist du dazu gekommen? Also war das auch so ein eigenes Thema von dir, wo du plötzlich gelernt hast, so wie ich es vorher gemacht habe, funktioniert es nicht, ich brauche was anderes? Oder wie kam das bei dir?
Ja. Also es kam mein erster Zugang zum Thema Zeitmanagement, sprich so Aufgabenorganisationen war, ich habe erst eine Ausbildung gemacht, Industriekauffrau, habe danach gearbeitet im Marketing eines großen Konzerns und ich hatte einen Kollegen, der mir am Schreibtisch gegenüber saß, der jeden Tag in der Früh reingekommen ist, Zeitplanbuch genommen hat, Listen geschrieben hat, Prioritäten vergeben hat und der mir also wirklich von der Pike auf beigebracht hat, wie Zeitmanagement funktioniert. Ich fand's grauenhaft. Es hat überhaupt nicht funktioniert bei mir. Ich habe Listen geschrieben bis zum Abwinken. Ich habe die nicht abgearbeitet gekriegt und habe dann wirklich für mich entschieden, okay, Cordula und Zeitmanagement, das sind zwei so verschiedene Planeten, geht gar nicht. Und erst wie ich dann angefangen habe, diese Marketing-Seminare für die Freiberufler zu halten, wie kannst du erfolgreich sein, wie kannst du dich erfolgreich vermarkten, kam ganz, ganz häufig in den Seminaren die Frage oder das Feedback, ja, ich weiß, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. So, und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte den Menschen einfach in den Seminaren auch Ideen mitgeben, wie sie die Zeit schaffen können für das, was sie dann langfristig auch erfolgreich machen kann. Und ich wusste aber auch, dass was ich früher gelernt habe, To-Do-Liste, Prioritäten, never ever gebe ich das weiter, weil wenn es bei mir nicht funktioniert, Das mache ich einfach nicht. So, und da hatte ich mich zu dem Zeitpunkt schon sehr intensiv beschäftigt, auch schon ein Studium dann absolviert gehabt, Psychologiestudium mit dem Thema Psychologie des Erfolges. Wann sind wir erfolgreich mit dem, was wir schaffen wollen? Und habe rauskristallisiert, rein von unseren Talenten her, von unseren Präferenzen her, gibt es die sehr systematisch analytischen Leute, ja, die tatsächlich ein Talent dafür mitbringen, Pläne zu erstellen und sich an ihre Pläne zu halten. Mhm. Während wir auf der anderen Seite die eher kreativ-chaotischen Menschen haben, sprich die sehr flexiblen, spontanen, die Ausprobierer, die alles ist neu, ist spannend Menschen und auch die sehr empathischen Menschen, die wahnsinnig hilfsbereit sind, gucken, dass sie andere Menschen fördern können. Und für diese zweite Gruppe, also für diese kreativen Chaoten, taugt das klassische Zeitmanagement überhaupt nicht. Ja, es klingt hochinteressant. Wir versuchen dann immer, uns damit zu knechten. Aber unterm Strich, wenn du versuchst, dich auf eine klassische Art und Weise zu organisieren, hast danach häufig noch mehr Stress und den Frust, ich bin einfach zu doof, ich schaff's einfach nicht. Und das war so der Punkt, wo ich diesen Zeitmanagement für kreative Chaoten Ansatz entwickelt habe, wo ich in den Seminaren das schon eingebracht habe und freudestrahlende Gesichter plötzlich hatte von den Teilnehmern. Wirklich, wo du gemerkt hast im Seminarraum, da ging es richtig ein Rums durch, so Erleichterung, die den Leuten quasi, also die Beschwerden, die denen von den Schultern gefallen ist, die Erleichterung, die gekommen ist, ah, Gott sei Dank, ich bin nicht so doof, ich muss nur anders machen. Mhm. Und das hat mir dann den Rückenwind gegeben, auch ein Buchprojekt zu konzipieren, einen Verlag zu suchen, war auch nicht so ganz leicht, weil natürlich damals die Verlage noch alle sehr systematisch auch vom Zeitmanagement her getickt haben und ich habe viele, viele Absagen bekommen, das braucht man nicht, das geht so nicht, bis ich einen Verlag, Campus Verlag damals gefunden habe, 2007, die echt geglaubt haben an dieses Projekt und das war für mich auch nochmal so ein Rückenstärker, es gibt Menschen, die an mich glauben und in dem Moment, wo wir Menschen in unserem Umfeld haben, die an uns glauben, können wir auch sehr viel leichter den nächsten Schritt gehen. Und so kam das. Ja. Und dann Wirtschaftsjournalismus habe ich eine Zeit lang noch parallel gemacht, bis ich irgendwann mal an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich so viel Spaß am Tun und so viel Seminaranfragen, so viel Coachinganfragen, so viel Vortragsanfragen, ich zerreiß mich gerade zwischen meinen ganzen Themen und dann habe ich den klassischen Journalismus mal zurückgestellt, habe gesagt, okay, schreiben, ich liebe es, ich lebe es halt jetzt aus in meinem Blog, in meinem Podcast, in meinen Büchern natürlich auch vor allem und zu wissen, es läuft mir ja nicht davon.
Ja, ach, so spannend, so schön, danke fürs Teilen. Ein ganz wichtiger Satz, der bei mir gerade total resoniert hat, ist dieses Gott sei Dank, ich bin nicht zu blöd, ich muss es nur anders machen. Ja, weil ich glaube, das ist sowas, wo wir ganz leicht, vor allen Dingen, wenn wir so ins Vergleichen gehen, und gerade es gibt so viele unterschiedliche Menschentypen. Wir sind alle so individuell in unserer Art und wenn wir, nur weil es bei einem anderen funktioniert, heißt es ja nicht unbedingt auch, dass es für einen selbst funktionieren muss. Und wenn wir uns dann aber damit vergleichen, haben wir natürlich schnell das Gefühl, wenn es bei uns dann nicht funktioniert, ich mache irgendwas falsch. Ne? Ich habe irgendwie,
ja, ganz genau.
bin ich dafür zu blöd oder warum geht es bei mir nicht? Also, dass man ja schnell dann auch in so eine Selbstabwertung reingeht. Deswegen finde ich, ist es irgendwie einfach so ein richtig schöner Kernsatz irgendwie, wenn man sagt, nein, du bist nicht zu blöd, mach's halt einfach anders.
Ja,
mach's
ja,
so, wie du
genau.
bist, wie es für dich funktioniert. Und können wir so ein bisschen einmal in das Thema ein bisschen tiefer reingehen, weil ich muss sagen, ich bin definitiv auch eher der zweite Typ. Also ich gehöre auch nicht wirklich so zu diesem total, also ich bin auch ein Planer, ich liebe es zu planen, aber ich plane kreativ. Also meine Assistentin, für die ist es auch immer ganz schlimm, weil ich habe jeden Tag irgendwie 1000 neue Ideen und sage dann immer 3 Tage später, nee, machen wir doch nicht, wir machen jetzt das. Und was würdest du sagen, ist so vielleicht so die 3 wichtigsten Dinge, die man irgendwie beachten kann, wenn man eher so dieses kreativ-chaotische Zeitmanagement hat, wie man da trotzdem viel schafft und wie man sich da selber, also bei mir ist zum Beispiel, ich glaube, ich verhedder mich da selber manchmal so ein bisschen dann in all diesen Dingen, die ich irgendwie im Kopf habe und all dem, was ich irgendwie vorhabe. Was würdest du sagen, ist da so von all dem, was du in den letzten Jahren gelernt hast, auch in deinen Seminaren, was sind so die elementaren Dinge, die man anders machen kann?
Ja. Also erster Aspekt, auch so der Unterschied zwischen klassischem Zeitmanagement und kreativ-chaotischem Zeitmanagement. Im klassischen Zeitmanagement sagen sie, planen sie 10 Minuten lang ihren Tag und sie schaffen alles, was sie schaffen wollen. Planen sie sehr detailliert, planen sie im Sinne von, trag dir in deinen Terminkalender ein, wann du was machen möchtest. Das funktioniert hervorragend als Tipp bei sehr systematisch analytischen Menschen, die tatsächlich Spaß am Planen haben und Spaß dran haben, das Geplante auch akkurat, diszipliniert abarbeiten. In dem Moment, wo du aber ein kreativer Chaot bist oder in einem sehr agilen, dynamischen Umfeld arbeitest, kann es ja zwar sein, dass du deinen Tag schön geplant hast, ja, dass du vielleicht in deinen Kalender alles schön deine Aufgaben eingetragen hast, aber kreativer Chaot oder dynamisch agiles Umfeld, in der Früh passiert irgendwas, du musst sehr spontan, flexibel drauf anspringen, mit dem Effekt, es zerschreddert dir deine komplette Tagesplanung und entweder setzt du dich jetzt hin, planst nochmal, oder du findest dich sehr, sehr schnell darin wieder, nicht erledigtes Zeug permanent auf die nächsten Tage weiterschieben zu müssen. So, und das heißt, als kreativer Chaot oder als Mensch in einem kreativ-chaotischen Umfeld, sprich in einem sehr schnellen, agilen Umfeld, ist der erste ganz konkrete Tipp, deutlich weniger zu planen. Ich habe auch das Wörtchen ausgetauscht, Tagesplan machen gegen Konzept. Schreiben, ein Konzept rein laut Duden ist eine grobe Skizze, ein erster Entwurf, was kommt in den nächsten Tagen auf mich zu? Jederzeit eingebaut mit der herzlichen Einladung, hier Dinge verändern zu dürfen. So, und jetzt zu sagen, mal so eine grobe Skizze, was kommt in den nächsten Tagen auf mich zu? Was möchte ich gerne tun? Und dann nur ganz, ganz wenig tatsächlich auch in den Terminkalender einzutragen und viel Luft zu lassen für das, was spontan entweder daherkommt oder was spontan dich an dem Tag beschäftigt. Kann schon mal von vornherein so eine Entlastung bringen, weil du schaust in deinen Kalender rein und merkst, da ist viel Freiraum drin und das Freiraum ist was kreative Chaoten ganz, ganz, ganz dringend brauchen. Guckst du hingegen in deinen Kalender rein und da ist von 8 bis 17 Uhr schon im Halbstunden-Slot irgendwie alles belegt, ja, da schnürt's den kreativen Chaoten schon völlig die Lebensfreude ab, macht keinen Sinn. So, das heißt, viel Luft reinzunehmen in die Tage. Zweiter Punkt, wie können wir uns gut helfen? Trennt mal bitte eure To-Dos vom Kalender, sprich legt ihr eine sogenannte reisende To-Do-Sammlung an, ein eigenständiges Utensil, das kann ein Büchlein sein, das können Post-its sein, das kann ein Schmierzettel sein, das kann eine App für Smartphone sein, wenn du eher virtuell, digital unterwegs bist, das kann eine Mindmap sein, völlig egal, Hauptsache unabhängig vom Kalender. Warum? Weil in dem Moment, wo wir die To-Dos nicht mehr in den Kalender reinsammeln, sondern ein unabhängiges Tool, können wir dieses unabhängige Tool mit uns durch die Tage reisen lassen. Deswegen heißt es auch reisende To-Do-Sammlung. Das heißt, du hast ein Instrument, du sammelst da alles rein, was dir einfällt, pickst dir ein To-Do raus, erledigst dieses To-Do, hast du noch Zeit, kommt nichts anderes Wichtiges daher, was dich anspringt, bringst du dir das nächste raus und so reisen praktisch auch die nicht erledigten Sachen automatisch von einem Tag in den anderen mit und wir kommen raus aus der dämlichen Nummer, unerledigtes Zeug permanent übertragen zu müssen. Wie bin ich da drauf gekommen? Sage ich zu einem eher systematischen Menschen, schreib mal bitte auf, was du morgen tun musst. Dann schreiben die in der Regel 5 bis 7 Dinge auf, vergeben ihre Prioritäten, legen los. Sage ich das zum kreativen Chaoten, schreib mal auf, was du morgen tun musst, dann schreiben die in der Regel auf, was sie tun müssen, was sie tun könnten, wem sie längst schon was versprochen haben und was ihnen dabei auch noch einfällt. Ja? So, und schwuppdiwupp hast du ein Brainstorming von minimum 5 DIN A4 Seiten. Und wenn du dir jetzt den Stress machst, hier noch Prioritäten vergeben zu wollen oder zu denken, nur weil du es aufgeschrieben hast, musst du es auch tun. Ja, da ist der Stress da, bevor der eigentliche Stress überhaupt kommt. Das heißt, reisende To-Do-Sammlung, einfach To-Dos sammeln, gibt dir ein gutes Gefühl. Jawohl, ich habe den Überblick, ich habe die Dinge im Griff, aber macht euch nicht den Stress, nur weil es aufgeschrieben ist, ich muss es auch tun. So, und dritter Punkt, wie können wir dann auch ein Stück weit dafür sorgen, dass wir uns nicht verzetteln? Lohnt sich natürlich auch immer mal wieder ein Schlaglicht drauf zu werfen, was ist mir gerade wichtig? Systematisch, klassisches Zeitmanagement, die kommen dann gerne mit dem Eisenhower-Modell an, wo du bewerten sollst, wie dringend, wie wichtig sind Aufgaben. Vom Kern her nicht schlecht, führt nur sehr schnell dazu, wenn du jede Aufgabe, die durch den Kopf schießt oder in deiner reisenden To-Do-Sammlung drin ist, wenn du die bewerten willst, wie dringend, wie wichtig sie ist, sitzen wir kreative Chaoten in der Regel den ganzen Tag da. Oh, könnte ich gleich machen, könnte ich später machen, auch könnte ich abgeben, ach, vielleicht muss gar keiner machen. So, und vor lauter Überlegen, wie Nordics ein, kommen wir nicht ins Tun. Wie finde ich raus, was wichtig ist? Überleg dir zum Beispiel mit der Frage, was bringt mich, mein Unternehmen, meine Abteilung, also wenn du selbstständig bist, dein eigenes Unternehmen, wenn du angestellt bist, deinen Arbeitgeber, was bringt mich, mein Arbeitgeber, mein Unternehmen momentan gut voran, wenn ich mich drum kümmere? kann eine Frage sein, die auch so ein bisschen in den Tellerrand geht, raus aus der Tagesdringlichkeit. Was kann ich heute tun, um sozusagen mal die Weichen zu stellen für künftigen Erfolg, wie immer der ausschauen mag. Eine zweite gute Frage ist auch immer, wo brennt was an, wenn ich es nicht tue? Ja. Wo kriege ich Ärger? Wo fliegt mir vielleicht irgendwas um die Ohren? Und dann bin ich in der dritten Frage immer ein großer Freund davon, zu sagen, wo geht mir gerade das Herz dabei auf? Ja, zu sagen, eine Aufgabe, wenn ich die schon in der Früh erledige, wo ich sage, boah, da habe ich Spaß dran, das motiviert mich so richtig. Und mit so einer Aufgabe in den Tag reinzugehen, das gibt dir Motivation für den Rest des Tages. Und dann erledigen wir auch sehr schnell Dinge mit, wo ich sage, habe jetzt nicht so Lust drauf, Steuererklärung, Reisekostenabrechnung. Also dieses Bürokratiezeug, was kreative Chaoten ja auch nicht so gerne wollen. Eine coole Sache in der Früh schon mal erledigt, motiviert dich für den Rest des Tages.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin auch eher diejenige, die immer mit dem Positivsten anfängt, um einfach schon mal so, einfach die Energie hoch zu haben, einfach um ja, einfach voller Freude zu sein. Wenn ich mich morgens an die Steuerabrechnung setze, dann wird das wahrscheinlich nicht so ein guter Tag. Aber wie du sagst, ne, wenn man erst irgendwas macht, wie zum Beispiel wirklich am Buch schreiben oder irgendwas, was einem wirklich Freude macht, dann fällt einem der Rest einfach gleich viel, viel leichter. Mhm. Ja. Wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt gesagt, oder du hast nicht nur gesagt, sondern du hast tatsächlich 14 Bücher geschrieben. Du schreibst gerade dein 15. Das kommt, wann kommt es raus? Wahrscheinlich im Herbst dann, gell?
Ich schreibe das mit einer Co-Autorin zusammen. Das wird eine ganz nette Geschichte. So viel darf ich verraten, mehr leider noch nicht. Wir haben jetzt Ende Juli, haben wir Abgabetermin und dann erscheint es zum Frühling 2018.
Okay.
Das ist auch immer sowas, muss ein kreativer Chaot lernen. Verlage haben unglaublich lange Vorlaufzeiten. Und gut, aber wenn man mal weiß, was intern in den Verlagen dann noch an Arbeit drin steckt, völlig nachvollziehbar. Aber da müssen wir uns dann immer so ein bisschen gedulden.
Wie ist es denn bei dir? Hast du da für dich so eine ganz spezielle Struktur auch mit dem Buchschreiben? Oder machst du das auch komplett flexibel? Oder also wie baust du sowas ein, wenn du wirklich so ein großes, langes Projekt hast, was, ich meine, das ist ja bei uns ähnlich, auch von der Arbeit. Du hast dein Daily Business, du hast deine Vorträge, du hast Coachings, du hast Seminare, du hast all diese Dinge und on top schreibst du ein Buch. Wie integrierst du sowas?
Wie integriere ich es? Wie habe ich angefangen? Ich habe auch noch zwei Kinder.
Oh.
Auch noch einen Mann. Die Kinder sind jetzt relativ alt, 14 und 16 Jahre alt. Aber als ich das erste Buch geschrieben habe, das erste kam 2004 raus, da waren die echt noch mini. Und wie habe ich es geschafft? Zum einen, ich hatte einfach diese Buchidee. Die war so spannend, die war so genial. Dann habe ich mich natürlich erstmal hingesetzt, verschiedene Verlage angesprochen, bis ich einen Auftrag hatte. Und das ist schon mal so mein erstes Erfolgsgeheimnis. Ich brauche immer einen definitiven Endpunkt. Ja. Also ich wäre nicht der Typ, der sagt, ach, jetzt schreibe ich mal ein Buch und wenn es dann mal fertig ist, dann biete ich es irgendjemandem an. Bei mir überhaupt gar keine Chance. Ich brauche wirklich das Commitment mit dem Verlag. Ich brauche den unterschriebenen Vertrag, so wie jetzt eben bei meinem 15. Buch, Abgabetermin Ende Juli. Und dann komme ich tatsächlich auch in die Hufe. Hätte ich das nicht, dann würde ich immer sagen, ach, heute ist Wetter so schön, fahren wir doch mal See, läuft mir ja nicht davon. Das heißt, konkrete Deadlines, aber in Absprache mit anderen, das hilft mir auf alle Fälle. Das Zweite, was mir immer super hilft bei solchen Projekten, ich habe festgestellt, ich habe anfangs immer versucht, das irgendwo zum Daily Business zusätzlich unterzubringen. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich mein... Das war das jetzt das 13. Buch, das geht ja doch Buch geschrieben habe. Das ist ein Buch, heißt Geht ja doch, wie sie mit 5 Fragen ihr Leben verändern, wo ich sehr stark in die Tiefe gehe, so diese Grundmotivation rauszukristallisieren, Glaubenssätze rauszuarbeiten und wie kommst du praktisch, wie findest du dein Geht ja doch Projekt und wie kommst du da auch richtig machtvoll ins Tun? Und da war ich wahnsinnig beschäftigt gerade mit Vorträgen, mit Seminaren und habe mir gedacht, okay, ist ja überhaupt gar kein Problem, schreibst halt zwischendurch ein paar Seiten, dann wird auch was fertig. Und der Vertrag ist relativ schnell zustande gekommen und ich habe dann aber trotzdem geguckt, dass ich ab April mir 3 Monate relativ vortrags- und seminarfrei halte. Und als ich mich dann hingesetzt habe zu dieser relativ seminarfreien Zeit und mal gelesen habe, was ich davor geschrieben habe, habe ich festgestellt, oh meine Herren, ich habe irgendwie jedes Mal, wenn ich mich wieder neu hingesetzt habe, irgendwie das Gleiche geschrieben wie davor. mich wieder der Beweis war, ich bin nicht so ein Häppchenschreiber, sondern wenn ich ein großes Projekt habe, dann muss ich es tatsächlich auch am Stück durchziehen. Mhm. Und deswegen war das gut, tatsächlich zu sagen, okay, ich klinke mich aus dem Daily Business, so gut es geht. Natürlich hatte ich Umsatzausfall in der Zeit, aber das habe ich voll in Kauf genommen, weil dann wenigstens wirklich ein vernünftiges, solides Buch rauskommt. Und ich habe es nie nachgerechnet. Würde jetzt ein Systematiker wieder hingehen und würde sagen, ja, aber den Umsatzausfall, den kriegst du doch nie wieder rein. Sage ich, es mir völlig egal, aber ich habe einfach ein wahnsinnig geiles Buch geschrieben, wo ich total dahinter stehe und wo ich sage, da ist wieder alles drin von mir, mein ganzes Herzblut, viele eigene Geschichten, und das ist es mir einfach wert. Und das ist so mein zweites Erfolgsgeheimnis, wenn ich ein größeres Projekt habe, ich muss mich ausklinken, dass ich wirklich am Stück dranbleiben kann. Klar, Familie läuft weiter, natürlich die Kinder, aber jetzt vom Kopf her tatsächlich mal am Tag 6-8 Stunden sitzen zu können, mehrere Tage hintereinander, und dann wupp ich richtig was.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Schön, danke dir. Und ich muss da jetzt ganz kurz einmal auf dieses Thema auch Familienmanagement eingehen. Wie machst du das? Also ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr, sehr viele junge Mamas auch gibt, die den Podcast hören, oder Frauen, die gerade Familie planen. Und ich glaube, ich gehöre ja auch zu den Menschen, ne, wo ich auch sage, okay, wie werde ich das irgendwie alles irgendwann mal unter einen Hut bringen mit Familie? Mhm. Und verrat uns dein Geheimnis.
Ja. Lustigerweise, mein allererstes Buch, was auf den Markt kam, hieß Familienalltag sicher im Griff. Ich habe lang mit dem Verlag diskutiert, weil ich gesagt habe, oh, das sicher im Griff, das klingt so angestrengt irgendwie, aber die fanden den Titel ganz super und deswegen kam der dann. So, und prompt kamen natürlich dann die ersten Interviewanfragen. Ja, Frau Nussbaum, Familienalltag sicher im Griff. Sie haben ja auch zwei kleine Kinder. Sie haben doch Ihren Alltag sicherlich komplett im Griff. So, und das hat mich in so eine Nummer reingetrieben, wo ich mich quasi gezwungen gefühlt habe, weil du musst natürlich als Autorin zu deinem Werk stehen. Ja klar, ich habe das alles super im Griff, das läuft alles mit links. Hat aber ganz schnell dazu geführt, dass ich sowas von schnell am Zahnfleisch gegangen bin, weil das ist natürlich Schmarrn. Also dieses sicher im Griff, das hat bei mir so viel Stress erzeugt. Ich muss alles komplett im Griff haben und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. So, konkret deine Frage zu beantworten, wie habe ich es für mich mittlerweile geschafft? In dem Moment, also es hat so 3-4 Monate gedauert, nachdem das Buch auf dem Markt war, wo ich mir gedacht habe, bist du eigentlich völlig bescheuert, Cordula? Du musst nicht die Dinge sicher im Griff haben. Du musst natürlich schon beherzigen, was in dem Buch drinnen steht, aber da stehen auch so Sachen drin wie gib ab, ja, spann andere Leute mit ein, nutze dein Netzwerk, mach viele, viele Pausen. Und wie ich mich dann wieder quasi auf die Inhalte des Buches besonnen habe und vor allem, wie ich aufgehört habe, so perfekt sein zu wollen. Die perfekte Autorin, die perfekte Mutter, die perfekte Hausfrau, die perfekte Ehefrau, wo ich für mich auch entschieden habe, leg einfach das Level, was momentan gerade geht, auf ein Level, was dir und deiner Familie gut tut. Und das hat so viel Druck rausgenommen. Und das ist jetzt das, was mir auch nach wie vor hilft. Dieses weniger ist mehr mittlerweile. Ich mache auch viel, viel, viel mehr Pausen als früher. Ich genieße die Zeit mit meiner Familie, weil ihr auch sagt, Familie ist meine Priorität. Job, Beruf, das macht mir alles super Spaß. Aber wenn es irgendwie spitz auf Knopf kommt, Familie steht bei mir an erster Stelle. Das, was ich eingangs zum Beispiel auch gesagt hatte mit der Krankheit von einem Familienmitglied von mir, lag monatelang im Koma, war gestorben, war reanimiert. Und das war an Zeit Rahmen, ein Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel auch jobmäßig alles abgesagt habe, was ich absagen konnte, wo ich Seminare abgegeben habe an Kollegen, weil ich gesagt habe, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und erzählen, wie kommt ihr raus aus dem Stress, wie was, deine Inbox läuft gerade über. Das sind alles bei den anderen zu dem Zeitpunkt Themen, die brennen, will das auch gar nicht klein machen, aber in meiner Befindlichkeit habe ich gemerkt, nee, das geht jetzt nicht, meine Priorität ist jetzt einfach bei meiner Familie, und sich das selber zu erlauben, auch da die Dinge so zu tun, wo du gerade merkst, dein Bauch, dein Herz sagt, das ist gerade das, was ja, ich brauche, was meine Familie braucht, was meine Lieben brauchen. Und ich glaube, wenn das wir, gerade auch wir Frauen, viel mehr verinnerlichen würden, dann könnten wir uns so viel Stress und Frust auch ersparen.
Ja, so schön. Ich bin gerade auch so. Weil ich glaube, gerade dieses Thema, was du vorhin noch angesprochen hast, dieses, ich weiß nicht genau, warum das so ist, also vor allen Dingen bei uns Frauen, dass wir denken, wir müssten wirklich perfekt sein in allem. Perfekt aussehen, perfekter Job, perfekte Familie, perfekte Mama, perfekte Frau, irgendwie, ne, perfekte Freundin, dass wir alles, ja, irgendwie, dass wir diesen wahnsinnigen Anspruch an uns haben, und immer entspannt dazu auszusehen.
Genau.
Bloß keine Falte auf der Stirn zu haben dabei. Wie bist du da rausgekommen? Beziehungsweise hast du erstmal bewusst, also du hast ja gemerkt, oder du hast gesagt, du hast bewusst gemerkt, dass das für dich nicht funktioniert, dieses alles fest im Griff haben zu müssen. Aber hast du da vielleicht noch irgendwie, oder kannst du uns nochmal kurz mit in deinen Kopf nehmen, in deine Gedankenwelt von damals, wie du dich dann davon gelöst hast, auch von diesem Gedanken, ich muss perfekt sein?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt gar nicht so bewusst sagen, das und das war es, was einen Schalter umgelegt hat. Ich glaube, es war ein Stück weit das, weil ich vor der Geburt der Kinder war ich eh schon eher unbekümmert, eher spontan, also einfach dieser kreative Chaot. Ich habe das schon immer gelebt und ich habe dann gemerkt, ich habe mich durch diese gesellschaftlichen Zwänge, nenne ich es jetzt mal, reintreiben lassen. Eben, du musst das alles perfekt auch organisieren. Und wie ich mich dann wieder rückbesonnen habe, wie es denn früher auch war, ich glaube, es war wirklich so dieses Reinspüren, ist es mein Ding oder eben nicht? Und ich glaube, das war jetzt bei mir leider nicht so. Ich hatte nicht so Sparring-Partner, die mir da den Rücken gestärkt haben. Mir wurde immer der Spiegel vorgehalten, du bist falsch, so geht das nicht, das ist nicht richtig, so macht man das nicht. Auch wie ich schon die Bücher auf dem Markt hatte, wo ich unglaublich angegangen wurde für meinen Ansatz, so geht Zeitmanagement nicht, so macht man das nicht. Und deswegen war zum Beispiel auch der Stiftung Warentest mein Buch zum Testsieger sozusagen gekürt hat. Das organisieren Sie noch oder leben Sie schon Buch. Das war für mich wirklich so ein Schulterschlag. Aha, so doof ist es scheinbar gar nicht, was du da machst. Und das ist vielleicht so ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Sucht euch viel mehr Frauen, aber auch Männer in eurem Umfeld, die ähnlich locker ticken, die ähnlich ticken wie du. Und in dem Moment, wo wir mehrere Menschen in unserem Umfeld haben, die eben auch sagen, jawohl, das brauchst du nicht und du bist in Ordnung, wie du bist. Ich glaube, das ist das, was uns dann wirklich helfen kann, tatsächlich unseren eigenen Weg zu gehen.
Was hat dir denn damals geholfen, dran zu bleiben, obwohl du dann so viel, obwohl du so angegangen wurdest? Also ich meine, ich schreibe gerade auch ein Buch und die Vorstellung, dass jemand dann kommt und sagt, das ist absoluter Bullshit, den du da geschrieben hast, oder so geht das alles nicht, so funktioniert das alles nicht. Also es gibt ja kaum was Brutaleres eigentlich, weil man ja sein komplettes Herz, seine komplette Liebe, diese ganze Begeisterung, die man auch für das Thema hat, natürlich in so einem Buch fließen lässt. Wie bist du damit umgegangen? Und wie, also was hat dir geholfen, dann trotzdem weiterzugehen und an das zu glauben, also an deine Message zu glauben oder an dein System?
Ja. Also damals Stiftung Warentest war super wichtig für mich. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, ich habe eher so ein bisschen im Verborgenen gewirkt. Ich habe zwar viel publiziert, aber sage ich mal eher so in dem Kreis, wo ich mich praktisch wohlgefühlt habe, habe auch sehr schnell über meine Blogs oder Podcasts andere kreative Chaoten angezogen. Das hat mir dann viel Rückenwind gegeben, eben weil die Leute gesagt haben, Mensch, es ist so gut, dass sich mal jemand ausspricht, sich zu trauen, dass sich jemand traut, das mal auszusprechen, dass wir einfach anders sind und dass wir einen anderen Weg brauchen. Das hat mir viel geholfen. Und was mich dann so wirklich vorangebracht hat, ich habe dann vor einigen Jahren festgestellt, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, erzähle ich die Geschichte gerne, auch noch gerne. Haben wir noch? Okay, also für mich so der Durchbruch kam, mit solcher Kritik oder mit solchen Aussagen super gut umzugehen. Und zwar habe ich vor einigen Jahren einen Impro-Theater-Workshop mitgemacht als Teilnehmerin. Und wir kamen rein, hatten uns hingesetzt und hat der Trainer gesagt, ihr könnt gleich wieder aufstehen. Wir machen jetzt eine Eingangsübung, eine Begrüßungsübung. Geht einfach mal kreuz und quer durch den Raum. Begrüßt euch gegenseitig. Und wenn dir diejenige, die dir gerade entgegenkommt, sympathisch ist, dann zupfst du ihn oder sie am Ohrläppchen.
Oh, süß.
Ist dir der andere nicht sympathisch, zupfst du nicht. Habe ich mir gedacht, was für eine beschroppte Übung. Ja, natürlich sind mir die per se erstmal alle sympathisch, weil ich kenne die ja alle überhaupt gar nicht. Also bin ich aufgestanden, losmarschiert, hallo, ich bin die Cordula, habe gezupft, bin zurückgezupft worden. Zweiten gezupft, zurückgezupft worden. Dritten gezupft, zurückgezupft worden. Ich so, oh, blöde Übung, ich habe es doch gleich gewusst. So, bis ich plötzlich auf einen gestoßen bin, der mich nicht am Ohrläppchen gezupft hat. Und ich bin völlig aus der Bahn geschossen worden. Ich habe gesagt, wieso zupft der mich jetzt nicht? Ich habe dem überhaupt nichts getan. Wieso zupft der nicht? Sondern bin ich weitergegangen, wieder gezupft, zurückgezupft. Dann hat mich der Nächste nicht gezupft. Und dann war im Prinzip das Seminar für mich gelaufen. Ich habe gesagt, ey, haben mich schon zwei nicht gezupft? Ich war völlig fertig. Ich wollte dieses Seminar verlassen, so mit, ja, ich habe ja gar nichts getan, wieso zupfen die mich nicht? So, sagen wir, insgesamt von den 24 anderen Teilnehmern haben mich 6 nicht gezupft. So, dann haben wir uns hingesetzt, dann hat der Trainer gefragt, so, wie war diese Übung für euch? Und ich war schon total bescheuert, weil nichts gesagt, bin ja dann immer sehr diplomatisch, aber ich war echt fix und fertig. Warum zupfen die mich nicht? Ich habe denen doch nichts getan. Und dann haben wir kurz Feedbackrunde gemacht und dann hat der Trainer gesagt, wisst ihr was, ob der andere dich gezupft hat oder nicht, hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern hat damit zu tun, wen der andere mit in den Raum gebracht hat. Und wenn du ausschaust wie seine alte Mathelehrerin, wo er nur 5er geschrieben hat und die ihn vor der ganzen Klasse bloßgestellt hat, dann will der dich nicht zupfen. Schaust du aus wie seine erste große Liebe, ja, dann will er mit dir vielleicht noch ganz andere Sachen machen als zupfen. Und ich saß drin und hab gedacht, das stimmt. Also eigentlich ist es total banal, aber mir ist es noch nie so plakativ aufgefallen. Es liegt nicht an mir, wie die anderen auf mich reagieren, sondern es liegt daran, was die an Geschichten, an Erfahrungen mitbringen. Und das hat sich so verfestigt in mir. Und wenn jetzt eben zum Beispiel jemand sagen würde, Laura, dein Buch ist Bullshit, dann liegt es ja nicht an dem Buch, sondern liegt da an der Erfahrungswelt, was der andere mit diesem Thema hat. Oder wo er sagt, vielleicht ist es auch Bullshit in dem Sinne, dass es ihm Angst macht. Dass er sagt, ja, eigentlich würde ich ja total gerne, aber Mann darf doch nicht glücklich sein, Mann darf doch nicht nennen, ne? Also es ist Bullshit. Und in dem Moment, wo ich das für mich erkannt habe, kann ich den Ball auch wieder zurückgeben und kann sagen, okay, es ist dein Thema. Klar, ich muss einen super Job machen, ich muss Top-Vorträge haben, meine Bücher müssen gut geschrieben sein, also jetzt auch handwerklich gut und so weiter. Aber letztendlich, welche Reaktion wir bei den anderen auslösen, haben wir nicht mehr in der Hand. Und das hat so viel Erleichterung gebracht in meinem Leben. Und auch das, wenn ich euch das allen mitgeben kann, sucht den Fehler nicht bei euch, sucht nicht den, warum es den anderen nicht gefällt bei euch, sondern es hat mit dem Erleben, mit der Erfahrung, mit der Lebenswelt des anderen zu tun. Punkt.
Das finde ich so schön. Also danke, danke, dass du die Geschichte mit uns teilst, weil ich glaube, das ist so was Elementares, was das Leben so unglaublich erleichtern kann, weil es ist ja auch andersrum genauso.
Ja, ne?
Also
absolut.
Das ist ja auch das, genau. Was uns beim anderen nervt.
Genau.
Oder was wir
genau.
Bei dem anderen scheiße finden oder wo wir sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern mit uns, mit
ganz
unserer
genau.
Geschichte. Und das darin liegt ja einfach so viel, darin liegt ja eigentlich so am Ende der Schlüssel auch zum eigenen Glück, dass man eben wirklich versteht, okay, all das, was uns eben so oft am anderen nervt oder all das, was uns irgendwie im Außen nervt, was uns im Außen stresst, hat nichts mit dem Außen zu tun, sondern das hat damit zu tun, was wir mitgebracht haben, ne? Was gerade das
ganz
ist,
genau.
wo wir noch eine Story dazu haben. Und gerade sowas wie mit der alten Mathelehrerin oder was auch immer da gerade getriggert wird. Ich sag immer, in jedem Moment liegt die Chance für Heilung. Also, dass in jedem Moment, wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind verletzt, wir, ne, eifersüchtig, zornig, wütend, gestresst, dass da eigentlich immer die Möglichkeit drin liegt, dahinter zu gucken, was ist es eigentlich, was mich da wirklich gerade triggert.
Genau.
Und,
genau,
aber
genau.
Ja, so eine coole Geschichte.
Ja,
sehr, sehr cool.
Ja, ich habe es in meinem Buch oder auch in dem Online-Kurs, den es zum Buch gibt, gibt es so ein 12 Wochen Online-Coaching, geht ja doch, wo es am Anfang eben ganz massiv um diese Gegenwinde, ich nenne sie Gegenwinde, geht, was bläst mich denn eben weg? Und ich kriege immer noch so das Feedback, jetzt gerade bei dem Online-Kurs von den Teilnehmern, dass sie sagen, oh, die ersten 2 Wochen sind echt hart, weil du dich halt wirklich mal mit diesen Gegenwinden, mit diesen Triggern beschäftigst. Aber wenn du da drüber bist, wenn du mal erkannt hast, wo du dich normalerweise gerne selber ins Ausschießt, wow, dann kannst du so schnell drehen, einen richtigen Rückenwind und dann kannst du echt lossegeln.
Ja, das ist so spannend. Das ist alles im Kopf, ne?
Mhm.
Aber auch so spannend, ich fand es gerade auch spannend, so deinen inneren Dialog so mitzubekommen. Ne? Warum zupft er mich nicht und so? Warum mag der mich nicht? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also wie sofort auch immer so die innere Stimme angeht, ne? So diese innere, dieser innere Bullshit im Kopf, der einen dann fertig macht, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Ne? Und dem anderen auch nicht die Möglichkeit zu lassen, dass es auch okay ist. Ja, dass man dann so diesen Anspruch auch, das ist, glaube ich, das, wo sich das gerade so ein bisschen schließt mit diesem, ich muss perfekt sein, denn nur wenn ich perfekt bin, dann würde mich jeder am Ohr zupfen, so ungefähr.
Genau.
Um diesen
Wobei der wieder nicht der Perfektionismus hasst, der zupft dich dann auch wieder nicht. Genau. Die Perfekten, den mag ich nicht.
Genau, deswegen, wir können es eh nie allen recht machen. Ja, total schön. Wunderschön. Ich würde gerne einmal noch kurz meine Abschlussfragen stellen. Die erste Frage ist, stell dir vor, du hast ein wundervolles Leben, du wirst 130 Jahre alt, dir geht's unglaublich gut, du bist happy, aber irgendwann kommt der letzte Tag deines Lebens, aber alles von dir wurde gelöscht. Es gibt keine Bücher mehr, es gibt keine Online-Kurse mehr, es gibt keinen Podcast mehr, es gibt keinen Blog mehr, es gab leider einen blöden technischen Fehler, ja, es wurde alles gelöscht. Und jemand gibt dir jetzt ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf dieses weiße Blatt Papier mit dem Stift drei Dinge zu schreiben, was für dich die drei wichtigsten Dinge wären, wenn du nur das in der Welt hinterlassen könntest als deine Weisheit. Was würdest du auf das Blatt schreiben?
Boah, krieg gerade Gänsehaut bei der Frage. ich glaube, ich würde draufschreiben, strebe nicht nach Dingen im Äußeren, sondern strebe nach Dingen im Inneren und schau, dass du Spuren in den Herzen der Menschen hinterlässt.
Ja, wunderschön. Das ist schön. Cool. Ja. Die zweite Frage ist, gibt es ein Zitat oder ein Motto, was dich begleitet in deinem Leben? Gibt es irgendwas, woran du dich manchmal festhältst?
Ja, ein Motto, was ich seit einigen Jahren für mich ganz stark rauskristallisiert habe, gerade wie ich auch das Geht ja doch Buch geschrieben habe, da ist es auch drin oder da ist es auch raus. Und zwar das Motto heißt, es geht nicht alles im Leben, aber es geht mehr, als wir immer denken.
Schön. Und gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest? Also würde ich dich eh fragen, für alle, die jetzt gerade zuhören, sollte man sich jetzt alle 14 Bücher bestellen oder gibt es ein Buch, wo du sagst, fang mit dem Buch an oder das ist vielleicht auch das Buch, wo du sagst, war für dich vielleicht auch das wichtigste Buch oder wo am meisten so deine Quintessenz drin ist. Welches Buch würdest du sagen von dir sollte man jetzt unbedingt bestellen oder lesen?
Ja, also wenn es euch mehr geht, jetzt Thema Zeitmanagement für kreative Chaoten zu vertiefen, fundierter mal einzusteigen, empfehle ich auf alle Fälle das Organisieren Sie noch oder Leben Sie schon Buch, diesen Testsieger, Zeitmanagement für kreative Chaoten. Und wenn ihr sagt, ihr wollt mehr einsteigen in das Thema so grundsätzlicher Antrieb, grundsätzliche Motivation, mein Ding machen, dann lege ich euch das Geht ja doch Buch ans Herz, Geht ja doch, wie Sie mit 5 Fragen Ihr Leben verändern.
Cool. Danke dir. Die packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, auch die Links. Gibt es aber ein Buch, was du auch gelesen hast, was du empfehlen würdest? Gibt es ein Buch von jemand anderem, wo du sagst, unbedingt lesen?
Also ein Buch, ja. Also ein Buch, was ich wahnsinnig liebe, das ist Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny. Das ist eigentlich eher ein Roman, aber auch sehr tiefgründig.
Schön.
Das jetzt gerade eben auch so, das ist schon relativ alt, aber hat nichts verloren an Aktualität. Also das gerade jetzt auch so eine Sommerzeit, vielleicht schön im Urlaub mitnehmen, das kann ich auf alle Fälle empfehlen.
Und die letzte Frage ist, wenn du noch mal ein Leben geschenkt bekommen würdest, was würdest du machen?
Alles so wie bis jetzt auch.
Cool.
Ich würde vielleicht ein bisschen früher anfangen, wieder frecher zu sein. Also ein bisschen früher, also gut, aber wenn ich jetzt quasi gelöscht bin und die Erfahrung nicht mitnehme, aber wenn ich ein neues Leben geschenkt würde mit der Erfahrung aus dem Leben, dann würde ich mich rückblickend hoffentlich früher trauen, mich zu zeigen und eben so viel selbstbewusster durchs Leben zu gehen. Also all das, was ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, sozusagen das schon mit Mitte 20 irgendwie, Mitte 30, yeah, das Leben ist so schön. Mach dein Ding.
Geil. Ja. Das gefällt mir gut. Danke dir. Für alle, die jetzt sagen, ich möchte mich mit dir verknüpfen, ich möchte mehr über dich wissen, wie findet man dich? Was können wir den wundervollen Menschen, die gerade zuhören, an die Hand geben von dir?
Ja, also die erste Website, wo ihr zum Beispiel auch einen Gratis-Check findet, Chaot oder Systematiker, mit Soforttipps zu eurem Zeitmanagement, das ist die www.kreative-chaoten.com. Dann werdet ihr natürlich auch gut fündig in meinem Blog www.glücksfactory.de. Und ansonsten bin ich auch relativ aktiv in Xing, Facebook, auf Twitter. Also da findet man mich überall. Das heißt, auf Facebook, wenn ihr euch gerne mit mir verknüpfen wollt, herzlich, herzlich gerne, freue ich mich sehr.
Super. Und dann gibt es ja noch auf gehtjadoch.com/Laura, ne, war der Link?
Genau.
Gibt es eine, ist fünfteilig oder sechsteilig?
Fünfteilig?
Eine fünfteilige Videoserie, die ihr euch auch einfach holen könnt.
Genau, nicht Video, sondern E-Mail.
E-Mail-Serie, ja.
Genau. Also die gehtjadoch.com, das ist praktisch die zum gehtjadoch-Buch, wo auch alle Online-Kurse von mir drauf sind. Und da richte ich euch eine Unterseite ein, einfach als Laura, Hörer und Hörerinnen, noch ein bisschen Goodies, ein E-Book aus dem E-Book, das E-Mail-Coaching eben. Genau, ein paar schöne Sachen stelle ich euch noch drauf.
Cool. Cordula, ich danke dir von Herzen. Es hat so viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich muss sagen, ich fühle mich gerade gut gecoacht. Ich bin jetzt auch wesentlich entspannter mit meinem Buch. Also super. Vielen, vielen Dank für dein Sein. Vielen Dank, dass du wirklich da ja einfach so nach vorne gehst und da auch ja durch diese ganzen Stürme gegangen bist und da deine Message einfach so klar in die Welt bringst und uns allen kreativen Chaoten da hilfst, einfach ein bisschen System reinzubringen oder das uns selber mit mehr Leichtigkeit zu betrachten. Und vielen Dank für das tolle Interview. Ich hoffe, wir begegnen uns auch nochmal persönlich und ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, was noch kommt.
Danke dir. Dir auch, Laura, alles Gute und auch euch, Hörerinnen und Hörer, alles Gute, lasst es euch gut gehen.
Dankeschön. Bye, bye.
Bye, bye.
Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du ganz viele tolle Tipps für dich rausnehmen konntest, dass du jetzt ein bisschen entspannter wirst als kreativer Chaot im Zeitmanagement oder falls du auch eher der analytische Typ bist, dass du gemerkt hast, okay, es gibt vielleicht auch den anderen Typ und dass du hoffentlich auch was für dich mit rausnehmen konntest. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, grandiosen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir hier auf iTunes eine 5-Sterne-Rezension hinterlassen würdest. Das ja, würde mich unglaublich freuen und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich irgendwann auch mal persönlich kennenlernen und schau super gern bei mir auf Instagram vorbei, @lauramarlinaseiler, wo ich dich immer so ein bisschen mit durch meinen Alltag nehme und schau gerne auch bei mir auf Facebook vorbei, @lauraseilercoaching und wenn du möchtest, dann werde Teil vom Spiritual Sunday jeden Morgen, nicht jeden Morgen, sondern jeden Sonntagmorgen ein Live-Webinar um 9 Uhr mit mir. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es geht dir gut. Fühl dich umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.